Check. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Genannt. Ja, so klang Rebellentum vor langer Zeit. Das war Dwayne Eddy und Rebel Rouser. Und Dwayne Eddy wird heute 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch aus dieser Runde, Dwayne Eddy. Der erfolgreichste Instrumentalmusiker in der bisherigen Rockgeschichte. Mehr als 100 Millionen verkaufter Platten. Da ziehen wir alle Hüte, die wir ziehen können. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Soundcheck auf Radio 1, der erfolgreichsten Musikkritikersendung der bisherigen Popgeschichte. Gibt auch, glaube ich, keine andere on-air, jedenfalls im Moment nicht. Viele Millionen Hörer sind jedes Jahr weltweit an den Geräten und studieren auch natürlich die fabelhafte Website Andreas Müller Soundcheck auf Facebook. Und wenn Sie dabei sind, dann sind Sie ganz weit vorne, hip, können sich dort mit anderen jungen Menschen austauschen über das, was hier in dieser Sendung passiert und natürlich auch über anderes Pop-Geschehen. Wir reden heute über neue Platten von Westbam, Rudimental, Chick 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 und Iggy and the Stooges. Und wir, das sind heute Abend Christian Schröder vom Tagesspiegel. Hallo.
Ja, hallo.
Jens Balzer wieder. Herzlich willkommen. Lange nicht dabei gewesen.
Hallo. Schönen guten Abend.
Berliner Zeitung. Ich habe einen Kugelschreiber geschenkt bekommen. Der wird dann eines Tages von der Berliner Zeitung viel Geld wert sein auf eBay.
In Harz gegossen, hoffe ich.
Ja, natürlich dann. Und Sten Lorenzen.
Guten Abend.
Schönen guten Abend. Germa Redlich ist unser Obertonmeister heute Abend. Mein Name ist Andreas Müller und wir beginnen mit Ready to Die von Iggy and the Stooges. Christian, bitte.
Ja, Iggy Pop ist vor 5 Tagen 66 geworden. Er hat noch immer einen drahtigen, durchtrainierten Körper. Auf dem Cover seines neuen, wieder mit den Stooges aufgenommenen Albums trägt er einen Bombengurt über den entblößten Brust. Der Gründungsvater des Punk als Selbstmordattentäter. Die Wut auf die Welt und die Langeweile des amerikanischen Midwestens haben von Anfang an die Musik von Iggy Pop und den Stooges geprägt. Der Lehrersohn James Neville Osterberg, der sich als Teenager umbenannte zu Iggy Pop, hatte die Stooges 1967 in der Universitätsstadt Ann Arbor in Michigan gegründet. Seine Mitstreiter waren die Gebrüder Warren und Scott Asherton an Gitarre und Schlagzeug sowie der Bassist Dave Alexander. Bevor sie 1974 wieder in der Versenkung verschwanden, nahmen sie 3 Alben auf, die es damals nicht höher als bis zu Platz 106 in den Billboard-Charts brachten, heute aber allesamt als Klassiker des harten, simplen, rauen, nihilistischen Rock'n'Roll gelten. Iggy Pop lernte dann David Bowie kennen, der ihm einen Plattenvertrag verschaffte und mit dem er 1976 ins damalige West-Berlin zog. Bekanntlich wohnten sie dann in Schöneberg im gleichen Haus in 2 benachbarten Wohnungen, Hauptstraße 155, eine Episode, an die zuletzt aus Anlass von Bowies neuem, nostalgieseligem Album The Next Day erinnert wurde. Auch dank Bowie hat Iggy Pop eine beachtliche Solokarriere begonnen. Er hatte Hits wie The Passenger und Lust for Life, wurde zum Idol der Punk-Generation, auf das sich Künstler wie Johnny Lydon von den Sex Pistols oder Ian Curtis von Joy Division beriefen. Die anderen Stooges machten eher keine Karriere, spielten aber tapfer in kleineren Blues- und Punk-Bands weiter. 2002 kam es zu einer Reunion. 2007 erschien das Album The Weirdness. 2009 starb dann der Gitarrist Juan Asherton. Damals sagte Iggy Pop, die Stooges starben mit ihm, aber es gibt immer noch Iggy and the Stooges. Das neue Album Ready to Die hat Iggy Pop zusammen mit dem Drummer Scott Asherton, dem Gitarristen James Williamson aufgenommen und dem Bassisten Mike Watt, bekannt von Firehorse und den Minutemen. Alles Wesentliche über die Stooges hat eigentlich schon der große Lester Bangs 1970 geschrieben. Sehr viel erfordert es nicht, Scheiß zu spielen, aber den echten, wahren Scheiß zu spielen, erfordert eine besondere Vorstellungskraft und kontrollierte Fähigkeit. Wir hören den ersten Song, Burn.
Iggy and the Stooges mit Burn aus dem neuen Album Ready to Die, hier im Soundcheck auf Radio 1.
Ja, das ist wohl das, was man als Überraschungsarm bezeichnen würde, oder? Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß, ob ich von Iggy and the Stooges eine Platte mit Überraschung gehört haben wollte an dieser Stelle. Ich muss sagen, dass dieser Song geht mir eigentlich ganz gut rein. Da kommen zwei Sachen zusammen, die ich an Iggy immer mochte. Also dieses, was ja im Alter auch nochmal ganz hübsch geworden ist, so diese croonende Stimme, diese sehr hübsche, sonore Stimme. Man ist ja erstmal froh, dass er nicht mehr Französisch singt, wie auf der letzten Platte. Also das ist ein deutlicher Schritt nach vorne, wo er sich ja so im Chanson-Hochkulturgesang dann verirrte. Das macht er hier ganz gut, finde ich. Und dazu dann dieser stumpfe Boogie, ohne Woogie, wie man ihn so aus den alten Stooges-Zeiten kennt, der ist mir hier ein bisschen zu ornamental, muss ich sagen. Also ich finde das für Iggy in Stooges-Verhältnissen fast schon überproduziert. Für keine andere Band der Welt wahrscheinlich, aber in dem Fall ist mir da zu viel ornamentales Gitarrengeflecht drumrum. Und richtig gut, gerade auch in den Live-Konzerten, ist es ja nur, wenn es wirklich ganz stumpf vor sich hinrollt und er sich von dieser Walze so nach vorne tragen lässt. Und hier ist mir zu viel Konstantwerk an manchen Stellen. Aber im Grunde kein schlechter Song, oder?
Der Song war gut und vor allem erkennbar. Also man erkennt sofort, wer da spielt. Das ist tatsächlich ein Trademark-Sound, wenn man die alten Sachen, wie ich es jetzt auch nochmal gemacht habe, ein bisschen sich reingezogen hat. James Williamson hat ja produziert, also ein Ur-Stooge, der 70 auch mal mit Gitarre spielte und auch produzierte. Auch schon alter Herr, 63 Jahre inzwischen, und offensichtlich schafft er es, dieses alte Gefühl auf jeden Fall hochzuziehen. Sten, du hast richtig geboogied eben. Gerockt und auch vielleicht sogar ein bisschen gerollt.
Ein bisschen gerollt, genau. Ja, ich bin ja ein großer Fan von Iggy Pop, muss ich sagen. Und er kann einiges machen. Er kann auch Französisch singen. Ich entdecke da trotzdem immer was. Ich finde allerdings schon, auch wenn es natürlich stimmt, das ist ein Trademark-Sound, den man hier gleich zu Beginn hört, dass das dann doch musikalisch über die Albumlänge dann etwas ausgeleiert klingt, diese Band. Also es fehlt verständlicherweise der Druck, und ich finde auch insgesamt steht hier weniger Zorn im Vordergrund als, und das ist dann vielleicht doch hin und wieder eine Überraschung auf diesem Album, als Erkenntnis. Also es gibt ja sehr viele erkenntnisreiche Momente auf diesem Album, auch Momente, die musikalisch dann in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich fand eigentlich auf diesem Album die fast die interessanteren. Also die, wo die Stooges eigentlich nicht wie die Stooges klingen wollen oder müssen, sondern da, wo das, was man an seinem Körper eigentlich auch sieht und was er ja offenkundig bis zu seinem Tod zeigen will, dort, wo man auch so ein bisschen von dem Zerfall des Iggy Pop mitkriegt und wie er so ein bisschen auch ja, schon in diese Richtung guckt. Und da gibt es Momente, die fand ich ja bemerkenswert auf diesem Album.
Mal gucken, ob der nächste Moment einer dieser jenen ist. Ready to Die, das Titelstück der neuen Platte von Iggy and the Stooges. Und als das gerade lief, da musste ich einfach sagen, also niemand spielt heute mehr so Gitarre. Also es ist wirklich ein Gitarrenstil des Jahres 1970, bevor so die großen Effektbänke erfunden waren, als man wahnsinnig arbeiten musste als Gitarrist, um so einen Knirsch aus dem Gerät zu wringen. Stimmt mich fast schon nostalgisch so ein bisschen. Ich muss aber auch sagen, dass mich diese Platte manchmal so zu der Formulierung, das könnte auch was wie Rock'n'Roll Karaoke sein, verleitet. Also mag an der Produktion liegen. Ich habe oft so das Gefühl, unten schrubbt die Band und der Gesang ist dann da irgendwie so drauf gemacht. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Also die Platte wirkt teilweise ganz schön gearbeitet irgendwie und jetzt wenig empfunden.
Ja, es ist einfach zu lang, ne? Also, oder es ist ein zu wenig Ideen, die, also ich muss noch mal zu dem Sound sagen, was du gerade ansprachst, also den Hörern nochmal erläutern, dass hier wirklich allen ein Lachen ins Gesicht gezaubert war, sobald diese Gitarre einsetzte. Ich hatte, glaube ich, den ganzen Tag nicht so gute Laune wie eben, irgendwie als dieses Solo anfing. Das sind einfach ein paar wirklich sehr, also in dieser Stumpfheit irgendwie und in dieser, genau, dieser Retro, und also das ist ja nicht wirklich Retro, es ist einfach so, die machen das, was sie halt vor 40 Jahren auch gemacht haben, mit den gleichen Verstärkern wahrscheinlich, die man mühsam irgendwo wieder herbesorgen musste, 40 Jahre in der Garage in Aber rumgerottet haben. Und das macht einfach schon total Spaß, aber eben nicht auf die gesamte Länge des Albums. Das hat Stehen ja auch schon gesagt. Also es ist, ich finde, zum Beispiel bei so einem Stück hätte ich mir auch mehr Saxophoneinsätze von Steve McKay gewünscht, der ja als alter Ur-Stooge auch wieder mit dabei ist, aber relativ kurz kommt dann auch auf dieser Platte, was ich persönlich ein bisschen bedauerlich finde, weil das gerade so dieser verpeilte ich weiß nicht, ob das Free Jazz sein sollte, was die da noch reinmischten, irgendwie, aber dem ja so nochmal seinen besonderen Charme gab.
Ich halte es da eher mit dem seligen John Peel, der mal gesagt hatte, es rät sich an, in einer Rockband keinen Saxophonisten als Mitglied zu führen. Also das habe bei ihm immer dazu geführt, dass er entsprechende Demo-Tapes sich nicht angehört, sondern gleich in den Müll befördert hätte.
Manchmal besteht eigentlich auch Ausnahmen.
Naja.
Ja, es ist schwierig, die Platte wirklich durchzuhören. Also weil es
ist doch gar nicht so lang.
Ja, es sind nur 10 Stücke, aber es ist doch auf Dauer recht öde. Also es ist irgendwie Rumpelrock, sehr monoton. Das war ja von Anfang an auch irgendwie das Konzept von dieser Band. Aber es ist ungemein anstrengend und hat eben auch nicht mehr den Charme, den die ersten Platten hatten vor 40 Jahren. Einfach weil das jetzt eben alte Männer sind, die dann nochmal versuchen, so ein bisschen so dieses Teenager sein, auch diesen Überdruss, diese Langeweile, die Depression, das nochmal so irgendwie nachzuempfinden.
Also man muss sich tatsächlich die alten Sachen nochmal anhören, man muss sich nochmal klar machen, was damals los war, und dann kommt so eine Punkband, man muss ja wirklich, also Punk im Sinne von Figur, ja, also nicht jetzt musikalisch daher. Und nölt, also 1969 ist halt so ein epochaler Text, der alles zerstört, was da an Hippie-Romantik, an Visionen, Utopien mal irgendwie im Raume steht. Und die kommen daher und ja, wieder so ein beschissenes Jahr, in dem nichts passiert, in dem alles scheiße ist und was weiß ich. Darunter rumpelt eigentlich die gleiche Musik, aber da war der Sprengstoffgürtel dann tatsächlich, der hier getragen wird, zu hören. Und das, ich weiß auch gar nicht, ob das hier wieder so ein Iggy-Humor ist, mit diesem Gürtel darauf zu treten. Das funktioniert natürlich nicht mehr. Also der Sprengstoff ist ja gar nicht mehr da. Also ist doch klar, dass niemand will von einem 66-Jährigen hören, dass der nächste Sommer irgendwie nichts bringt. Ich meine, was soll er ihm bringen? Vielleicht ein weiteres Jahr ohne Rheuma, ich habe keine Ahnung. Aber die Revolte ist nicht mehr in ihm. Die ist jetzt woanders. Aber
es gibt ja auch zwei Balladen, die relativ schrecklich sind. Also eine hören wir noch, die so ein bisschen country-esque sind, und man muss sagen, er hat eine tolle Stimme, das ist auch absolut eine Trademark-Stimme. Ich weiß nicht, vielleicht hören wir die nochmal, weil bei Westmam ist er ja auch dabei. Vielleicht müsste er mal irgendwie was ganz anderes machen, also vielleicht irgendwie nur mit elektronischer Musik und keine Ahnung.
Da kommen wir noch zu heute.
Also so finde ich es insgesamt dann doch recht öde. Also öde, das wirklich durchzuhören, die ganzen 10 Tracks.
Also öde ist das nicht. Es ist sicherlich nicht mehr. Es ist sicherlich nicht wichtig unbedingt, aber es ist. Ich finde es nicht ohne Charme. Ich finde es auch. Es hat eine gewisse eine Dignity, die er in seinem Werbevideo zu diesem Film angeblich verloren hatte, als er sich an die Majors verkauft hat, und das erscheint jetzt hier auf Fat Possum. Also jenem Label, bei dem eine heute sehr große Band, nämlich die Black Keys, angefangen haben, ihre Platten aufzunehmen. Schon irgendwie ein merkwürdiger Wink der Geschichte auch, oder? Dass diese Band, die dem auch sehr viel zu verdanken hat, zwischen die Millionen macht, und er muss immer noch arbeiten.
Ja. Aber ich kann mir jedenfalls sehr gut vorstellen, dass ein Live-Konzert mit diesem Album absolut eine Menge Spaß macht. Das, und das war ja bei Iggy in der Stute seit dieser Reunion damals noch mit den beiden Ashton-Brüdern, Gott hab ihn selig, ich glaube 2003 hier in Berlin in der Columbia-Halle, ein wirklich epochales Konzert. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass diese Songs auch dann so wohl dosiert, vielleicht so 3, 4 zwischen die Klassiker passen, dass man mit den alten Leuten noch eine Menge Spaß haben kann. Und das ist mehr, als man von den meisten Bands in diesem Alter behaupten kann.
Bezeichnend aber, es gibt ein einziges Deutschlandkonzert mit dieser Platte. Viel mehr kommt da eben dann auch nicht zusammen. Und das ist dann am 6. August, können wir ja schon mal sagen, auf der Zitadelle. Da ist diese Band dann zu Gast. Und heute hat übrigens der Vorverkauf begonnen für Iggy and the Stooges. Also jetzt kann man Karten erwerben. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt schon machen sollte. Die sind alle nicht mehr so ganz jung. Es ist eine Investition. Also auf jeden Fall ein kleines Spiel, was man da machen muss. War immerhin Berlin dann der Ort des Auftritts. Ja, jetzt hören wir eine Ballade. Beat That Out. Beat That Guy, Iggy and the Stooges aus der Platte Ready to Die, und hier die Live-Wertung.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ich sag das extra, weil letzte Woche war die Sendung ja aufgezeichnet, und es war auch schon während der Aufzeichnung konnten die Fans auf der fantastischen Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck die Wertung verfolgen, und es gab schwere Irritationen, weil man nichts hörte im Radio. Also man hörte schon was, aber nicht das, was da auf Facebook auftauchte. Das ist halt dann Radio 2.0, das ist die neue Dimension. Jetzt aber wieder ganz klassisch live und und mundgemacht.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Weiter geht's mit einem neuen Projekt aus England. Wo sonst kommt die Innovation her? Rudy Mantle heißt die Geschichte und Home ist das Album. Jens Balzer, bitte.
Ja, nachdem hat der Moderator Andreas Müller hervorragend sich ausgedacht, die Dramaturgie des Abends, der nach dem ältesten Sack jetzt die jüngsten Hüpfer. Rudy Mantle ist ein Quartett aus London, aus Hackney. Vier junge Leute, Piers Agot, Kezey Dryden, Amir Amos und Leon Roll alias DJ Locksmith. Und die Platte, die heute erscheint, Home, kann man sich so als eine Art Verbindung vorstellen aus Dubstep, Drum and Bass, also diesen ganzen britischen Clubmusikgenres, die aus so wobbelnden, weichen, magnetischen Bässen bestehen, darüber immer so hektische Synthi-Hi-Hats haben, in unfassbar komplizierten Metren, zu denen man garantiert nicht tanzen kann. Das ist die eine Seite auf dieser Musik. Und die andere Seite ist dann ein relativ klassischer, variationsreicher Soul-Gesang von verschiedenen Gastsängern und Gastsängerinnen. Und live hört man von den Kollegen aus England, die sie schon im Konzert gesehen haben, kommen dann irgendwie noch Bläser, Live-Schlagzeug und alles mögliche an Pipapo dazu, also auch auf dem Album. Hier ist nicht nur klassisches Beat-Programming, sondern auch analoge Instrumente aller Art. Und wie gesagt, von ihren Konzerten in Großbritannien wird Großes berichtet. Das einzige Konzert, das für Berlin angesetzt war, 23.05. im Gretes, leider schon wieder abgesagt gerade. Was damit zu tun haben könnte, dass die in UK gerade dermaßen durchstarten, dass die für so einen Nischenmarkt wie Deutschland gerade keine Zeit haben. Denn sie hatten schon den britischen Sommerhit des letzten Jahres, Feel the Love, mit dem Sänger John Newman. Und auch die neue Single Waiting All Night, die jetzt zum Album rausgekommen ist, ist in der letzten Woche auf Platz 1 in Großbritannien eingestiegen. Und zwar sowohl vor dem neuen Daft Punk-Stück mit Nile Rodgers, als auch vor, ich glaube, Justin Bieber und Will.i.am und irgendeiner grauenhaften Charts-Musik. Was ich daran interessant finde oder was sich daran zeigt, ist, dass, wenn man das mal so im weitesten Sinne dem Dubstep zurechnet, selbiger ja in Deutschland immer noch so als Underground-Phänomen gehandelt wird. Man geht dann hier mal so in die Substance-Nacht im Berghain oder vielleicht nimmt man mal so wahr, dass so James Blake ist dann so das, was hier in Deutschland so als Speerspitze des künstlerisch anspruchsvollen Dubstep wahrgenommen wird. Aber es ist ein, wie auch immer, Underground-Phänomen, ganz anders in Großbritannien. Also wenn man da mal das Radio anmacht, Radio One, hört man rauf und runter diese Art der programmierten Beats und eben auch in den verschiedensten Transformationsphasen. Und hier haben wir jetzt wirklich so eine Art von Mainstream Dubstep, Soul, Hitparadengesang mit so leichten, auch so Ibiza-Disco-Anklänge. Also man kann auch Skrillex da drin hören, wenn man möchte. Also der mit diesen britischen Dubstep-Sachen in Amerika irgendwie wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Also auch in Amerika ist das ja diese sogenannte Electronic Dance Music, da ja das ganz große Stadion-Thema gerade. Und das finde ich sehr interessant und mir gefällt das Album vom Rudy Mantle auch, weil es bei aller Charts-Orientierung immer noch extrem originelle und teilweise auch wirklich bizarre, alberne, lustige Klangideen hat. Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal das erste Stück an, gleich hier, Right Here, also mein Lieblingsstück auf der Platte mit einer Sängerin namens Foxes. Und ganz toll ist daran, nicht nur wie die Beats programmiert sind, sondern wie das auch mit der Stimme harmoniert. Das muss ja auch erstmal hinhauen, dass man so Vocals über so einen komplexen Rhythmus legt irgendwie. Und nach circa 3 Minuten gibt es ein veritables Prog-Rock-Gitarren-Solo. Also alle Gitarren und Freunde, aufgepasst.
Right Here, Rudy Mantle aus der Platte Home im Soundcheck auf Radio 1. Ja, wenn man sowas hört, dann kann man ja nur wieder niederknien und schreien, only in England. Ja. Da geht's, da wird die Zukunft schon heute gemacht. Und es war ja nur eine Frage der Zeit und es war natürlich eigentlich auch schon längst an der Zeit, bis die Bass-Music-Underground-Geschichten dann zu richtig veritablem Pop geformt wurden. James Blake wurde immer so als jemand gehandelt, der Singer-Songwriter des Dubstep. Das ist so ein bisschen komisch als Bezeichnung, aber hier haben wir es natürlich mit lupenreinem Pop zu tun, der einem alles um die Ohren knallt, was in den letzten, na sagen wir mal, 15, 16, 17 Jahren an Bass-Music in England unterwegs war. Und es ist ein Pop-Song dabei geworden, unglaublich.
Ja, wahnsinnig opulent, sehr beeindruckend. Du meintest, man kann nicht dazu tanzen, aber...
Ja, das ist halt schon so.
Ja, ich habe gelesen, dass sie auch eben in Ibiza, Mallorca, Kroatien irgendwie spielen und gespielt haben. Ich denke, das ist in irgendwelchen Großraumdiskotheken und da werden sich die Leute schon auch irgendwie körperlich dazu bewegen, denke ich. Ja, ich finde es auch sehr beeindruckend. Also,
ja, es ist unglaublich, wie viel man... so in einem Song auch unterbringen kann. Also hier haben wir ja auch so Steel Drums, die fast so ein bisschen an Laid-Back-Zeiten noch erinnern. Sunshine Reggae, falls sich jemand dran erinnert. Und dann, fantastisch ja auch, muss man sagen, diese Mischung aus programmierter und gespielter Musik, die auch gerade in diesem Bereich ja oft gescheitert ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, als wir das Stück gehört haben. Also es gab ja auch während der so dieser ersten Drum-and-Bass-Welle, gab es ja auch Versuche, das zusammen zum Beispiel auf die Bühne zu bringen, zum Beispiel Represent. Die sind dann aber wirklich gnadenlos gescheitert mit dieser Mischung, zumindest live. Ich bin hier sehr, sehr gespannt, ob das auch mit dieser Wucht dann auf die Bühne kommt. Ich finde aber auf jeden Fall auch schon mal auf dem Album, das ist wahnsinnig gelungen. Und es werden ja auch Elemente miteinander verknüpft, die eigentlich auch, von denen man auch gedacht hatte, nee, das kommt nicht nochmal in diesem Zusammenhang. Also diese Gitarrensoli zum Beispiel oder Trompetensoli tauchen da auch plötzlich auf. Also das ist auch sehr waghalsig einfach, aber es wird offenbar belohnt.
Ich meine, es hat diese Form von Dubstep mit, also gerade so zerhackten Gitarrensoli, irgendwie, das hat es in den letzten 2, 3, 4 Jahren im wiederum Underground ja auch schon gegeben, also Hudson Mohawky oder Rusty, wann sind so Namen also auf Warp Records, die da immer fallen, irgendwie, also es gibt von, also die auch dann gleichzeitig Bassmusik, Hardcore Continuum gehört haben und aber auch aus welchen Gründen auch immer ein Faible für guten alten Prog-Rock haben. Nur, das waren dann immer Formen von Eklektizismus, die immer irgendwie anstrengend waren. Ich bin ja ein großer Freund von anstrengender Musik, also nichts dagegen einzuwenden, aber ich finde es hier wirklich faszinierend, wie das, wie Andreas ja auch schon gesagt hat, in so eine ganz leichtgängige Popform gebracht wird. Also es glitzert und schillert an allen Ecken und Enden und selbst bei den absurdesten Klangideen hat man immer noch so einen Flow durch das Stück und die Stimme trägt das und selbst da, wo dann der Gesang aussetzt und das dann nochmal so diesen zweiten Anlauf nimmt, selbst da hält das noch so eine Binnenspannung.
Hellcode Freeze, Rudimental hier mit der hochgelobten Angel Hayes, mit endlich dann auch mal einem neuen Track von ihr. Sie kriegt ihr Zeug ja nicht fertig so richtig, hat ja auch ihre Show jetzt wiederholt abgesagt in Berlin, schade. Aber auch wieder ein bezeichnender Track, wie ich finde. Man muss vielleicht nochmal geografisch werden. Die Gruppe kommt aus Hackney, also einem der letzten Gentrifizierungsfrontorte in London, wo es noch nicht so richtig geklappt hat, wo es aber schon bald wohl dann vorbei ist mit dem günstigen Wohnen. Und dann müssen wir uns vielleicht nochmal klar machen, diese Besetzung, Piers Agett, Kizzy Dryden, Amir Amor, DJ ja. Locksmith, also das ist natürlich die Metropole, die Vielvölkerstadt, die Einwanderer der dritten, vierten Generation längst, die ganz eigene Londoner sind, also von Migranten zu reden, ist sowieso dann eigentlich schon Quatsch an dieser Stelle, aber das ist natürlich eine Kultur, die irrsinnig explosiv und innovativ und kreativ ist. Und was sie da zusammenrühren, ist natürlich auch von einer Unverfrorenheit. Also da ist ja kein bisschen Zweifel oder Dünkel oder irgendwas.
Angenehmer Größenwahn. Auch eine gute alte britische Poptugend übrigens.
Genau, also es ist ja auch so, dass wir hier auf dieser Platte Tracks haben, die wirklich Ballermann-tauglich sein könnten. Und dann aber wieder völlig verschrobenes Zeug, ansatzweise das, was wir ja gerade gehört haben. Finde ich übrigens auch faszinierend, dass das sozusagen extrem experimentelle Geschichten in der Tanzmusik dann plötzlich gehen. Ja. Also man würde ja auch nicht unbedingt Skrillex als eine angenehme Musik, was das Hören angeht, was bestimmte Frequenzen angeht, bezeichnen. Aber es ist trotzdem dann eben wahnsinnig erfolgreiche Tanzmusik. Wiederholt, niederknien, sich schämen, dass wir das nicht können.
Man muss vielleicht nochmal eine winzige Einschränkung machen. Es gibt nach hinten heraus, so im letzten Drittel des Albums, schon so 2, 3 Momente, wo sich das in so Instrumentalpassagen so ein bisschen verdaddelt, muss man schon auch sagen. Also es gibt aber es gibt Momente, wo das dann irgendwie, wir hatten eben schon mal gesprochen über so Clubmusik mit analogen Anstrengungen, es gab ja auch mal dieses etwas unangenehme Phänomen des Acid Jazz, wie ich finde.
Aber das ist der Vorläufer natürlich.
Das ist der Vorläufer, aber wo dann sich die Musiker, die dann live zu diesen programmierten Beats spielten, auch gerne mal in so etwas öden Jazz-Phrasierungen verdaddelten, so über zu lange Strecken. Und es gibt hier schon so ein paar Momente, wo das auch der Fall ist. Es ist trotzdem eine ganz, ganz tolle Platte, aber man hört gelegentlich auch so, dass das Risiko des in wie auch immer musikhistorisch legitimierte Bereiche schielens. Also mir ist es dann lieber, wenn es in so eine, wie du sagst, Ballermann-Richtung geht, also wo das dann wirklich voll auf die 12 gibt, und dann so diese gelegentlichen Chill-Out-Phasen fesseln mich dann nicht so. Aber das ist wirklich eine minimale Einschränkung.
Mhm. Da würde ich dann eher in die andere Richtung tendieren und sagen, sie sollten nicht noch mehr in diese Ibiza-Richtung gehen, weil die gibt's ja auch manchmal so, ne? Dieses stereotype Build-up von so einem Song, wo dann die, was weiß ich, Drumschläge oder Snare-Schläge sich beschleunigen und so klassische Einheizer-Dinger. Also in die Richtung, finde ich, sollten sie aber dann auch nicht weitergehen. Also die sind so schön, weil sie in dieser Mischung auftauchen, aber die könnten halt auch eine Richtung sein, die das kaputt, das dann kaputt
schießt. Aber die sind gerade hier deswegen schön, weil es gibt ganz oft Kombinationen, wo sich der Beat richtig beschleunigt, also wie man normalerweise, wie sagst du, in so Bildern, wo dann alle eigentlich durchdrehen sollten, in der Dramaturgie so eines DJ-Sets, wo das dann aber hier gleichzeitig mit einer ganz elegischen Stimme konterkariert wird. Es gibt ganz, ganz tolle Stellen, wo das Tempo der Stimme, also das Tempo des Gesangs, der Melodieführung einfach total nichts zu tun hat mit dem, was unten bei den Beats programmiert wird. Und das gefällt mir. Das ist dann wieder wie gute alte Tradition von, sagen wir mal, Shut Up and Dance, frühe 90er, Nicolette. Also das, da hört man schon, also da kommt das auch her.
Christian. Ja, es gibt da auch so einen Lokalstolz bei denen, glaube ich. Also das fängt bei dem Cover an, das zeigt ja ein Haus in Hackney, das so bunt bemalt ist, ein Wandbild. Und ich habe gelesen, den Sänger John Newman von ihrem Hit Feel the Love, den wir, glaube ich, noch hören, den haben sie irgendwie in einem Pub gesehen, wo er aufgetreten ist, und fanden ihn so toll, dass sie ihn dann gleich engagiert haben. Das, finde ich, macht auch so den Charme aus. Das ist zwar irgendwie, ja, Musik ist, die in der ganz viel zusammenkommt, aber das ist eben auch diese, ja, nur an diesem Ort irgendwie auf diese Art entstehen konnte. Und dass sie das auch sehr selbstbewusst so nach außen tragen.
Das macht es auch zu einem ganz besonderen Album in dieser Reihe von Alben mit Feature-Gästen, ne? Weil, also mal abgesehen von den zwei großen Namen, Angel Hayes werden sie jetzt nicht in Hackney auf der Straße getroffen haben, nicht unbedingt zumindest, aber alle anderen sind halt auch Leute, selbst Emily Sondé, die quasi im Proberaum auch so mal einfach vorbeigeschaut haben. Also das ist natürlich auch eine große Qualität dieses Albums. Das ist nicht irgendwie zusammengekauft oder da hat dann die Plattenfirma mal dafür gesorgt, dass da der richtige Name noch draufsteht auf dem Album, sondern das sind auch offenbar sehr organisch entstandene Dinge. Das hört man dann halt auch. Ne? So lässt sich dann auch mit Feature-Gästen ganz anders arbeiten.
Ja, das ist auch ein Phänomen. Das gab es ja auch gerade in England in den letzten ein, zwei Jahren. Also Subtract zum Beispiel, also auch mit tollen Vokalisten, also wo dann Jessie Ware ihren ersten größeren Auftritt hatte. Also da ist, also die haben, der Brite hat einen ganz guten Lauf gerade, was so Beat-Programming mit Gesang angeht.
Feel the Love, Rudimental mit ihrer Platte Home hier im Soundcheck auf Radio 1 und dieser Wertung.
Hit, 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 Hit.
Jawohl, und damit qualifiziert für den Soundcheck Award, den ja im vergangenen Jahr Neil Young gewonnen hat. Und am 2. Juni ist er mit Crazy Horse live in Berlin und da wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach der Award auch übergeben. Da bin ich natürlich dabei. Und wenn ich es von der ersten Reihe aus auf die Bühne werfen muss, das Ding. Egal. So, Soundcheck geht gleich weiter nach den Nachrichten mit Platten von Chick 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 und Westbam. Bis zu den Nachrichten ein neues Album von Mick Harvey, Four Acts of Love heißt es, und daraus das Stück Summertime in New York.
Live aus dem Radio 1 Studio im Admiralspalast. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Guten Abend. If I Died, das war Sweet Babu aus dem Album Ships. Und Sweet Babu ist Stephen Black, ein verschrobener Waliser, der ein verschrobenes Pop-Album gemacht hat. Und dieser Song war am Beginn der zweiten Stunde Soundcheck hier auf Radio 1 zu hören. Eine Sendung übrigens, die sich nach der Ausstrahlung 7 Tage lang im Internet nachhören lässt auf der Radio 1 Website. zu Soundcheck gehen und dann nachhören, aber der enttäuschende Hinweis, Vor- und Rückspulen ist nicht möglich. Selbst wenn es möglich wäre, ist es nicht erlaubt. Das ist gesetzlich nicht drin.
Gibt bestimmt schon ein Tool.
Ich weiß es nicht.
Radio 1.
Ich würde Vor- und Rückspulen. Ich würde es niemals versuchen, weil es einfach verboten ist.
Gibt es ein richtiges Gesetz gegen das Rückspulen?
Da, also hat das der Bundestag GEMA möchte, die GEMA möchte das nicht. Ja, ja. Die GEMA möchte das nicht. Ja, Sten Lorenzen und Jens Balzer waren schon zu hören. Christian Schröder ist noch dabei, ich bin Andreas Müller und jetzt geht es weiter mit Westbam.
Und damit mit Maximilian Lenz, so heißt er ja schließlich mit bürgerlichem Namen, der sich nach 30 Jahren hinter den Plattentellern bzw. CD-Spielern auf die Götterstraße begibt, so heißt sein neues Album. 1965 in eine Künstlerfamilie hineingeboren in Münster, Westfalen, wo er als gerade mal Volljähriger 1983 an die Decks gelassen wird. Name der Disco Odeon, schöner Name. Sein DJ-Name ist eine Verneigung vor Mix-Pionier Afrika Bambaataa. Daraus wird mit Münsteraner Lokalkolorit Westfalia Bambaataa, kurz Westbam. Die Figur entsteht in West-Berlin. Dort macht er als DJ im Metropol erste Karriereschritte am Nollendorfplatz, tanzt vor allem die Gay-Community zum Sound von High Energy. Westbam greift das auf und er greift auch ein. Bei ihm drehen sich frühe Hausplatten und sein Mix besteht nicht aus unmerkbaren Übergängen von einer Nummer zur anderen. Er trägt vielmehr die Handschrift des DJ-Autors, Record Art, so nennt er das in einem Manifest, die er nie für das stille Kämmerlein kreiert, sondern für das immer größer werdende gemeinsame Glücksgefühl. Er gründet das Label Low Spirit, er schickt andere DJs wie Marusha auf die Rennbahn und als schließlich mit und nach der Wende Techno oder Techno durch die Decke geht, gehört Westbam zu den treibenden Kräften. Massenveranstaltungen wie Mayday und die Love Parade sind mit ihm untrennbar verbunden und zusammen mit Sven Veth und Paul van Dyk bildet Westbam so etwas wie das deutsche Techno-Trio für die Massen. Im Pop-Universum angekommen, versucht er sich auch mal als Teil einer Band oder mit einem Beitrag für den Bundesvision Song Contest und dann fängt er schließlich an aufzuräumen. Es erscheint eine Compilation namens Love Story 89-10, die auf die Techno Summer of Love zurückblickt. Und die erscheint ausgerechnet zur Duisburger Love Parade, die Westbams letzte werden soll. Doch zu diesem Auftritt kommt es dann nicht mehr. Die Liebesparade kollabiert bekanntlich. Und auch wenn man das jetzt nicht als Sinnbild überzeichnen muss, so kann man nicht umhin, die deutsche DJ-Generation, der Westbam angehört, als überholt zu bezeichnen. Überholt von einer Szene, die vor allem mit dem Berghain ihre eigene Kathedrale geschaffen hat, die längst einen anderen Ton anschlägt. Westbam spricht auch von dem Rückzug der neuen Szene. Er selbst ist auf dieser Götterstraße, seinem neuen Album, eigentlich vom Glauben so ein bisschen abgefallen. Es gibt keine Tracks mehr, die erst im großen Mix ihre Bedeutung bekommen, sondern ja Songs, für die er am Computer gebastelt hat, während andere die Geschichten geschrieben haben. Kanye West zum Beispiel oder Richard Butler oder Brian Molko oder Iggy Pop, der sich im folgenden Song einen Reim auf die German Rave Nation macht. Iron Music.
Ja, das ist natürlich, das hört man gerne, wenn Iggy Pop von einer Million Deutsche auf Dope singt. Iron Music. Die Gaststimme hier bei diesem Track von Westbam aus seinem Album Götterstraße. Aber dank der knallharten Recherche der Berliner Zeitung wissen wir natürlich, das war auch keine richtige Kollaboration. Vor 3 Jahren schon hat Iggy da was eingesungen. Wahrscheinlich wurde mit dem 500-Euro-Schein gewedelt und zack, hatte er die Lines, also die Textzeilen
ja, und auf Festplatte.
Und Westbam meint ja selber, dass Iggy wahrscheinlich gar nicht so genau wusste, was er da singt und drüber. Da hat er das Thema Deutschland bekommen. Und das irgendwie mit der Love Parade, da war wohl mal so was, hatte er mal gehört und dann dachte er, dass sie da halt alle Dope nehmen auf der Love Parade. So wird die Geschichte dann umgeschrieben.
Also Autorentechno hier vom Großmeister, von einem der wenigen, die heute noch, denen man heute vielleicht noch mit Würde irgendwie begegnen kann oder so. Wobei ich schon mal in den Raum schleudere, dass diese Geschichte für mich nicht aufgeht, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht später noch dazu mehr. Was meint ihr?
Das ist ja quasi das Dementi von dem, zu dem, was alles Techno war bis dahin. Oder? Also mit Techno war eigentlich so ein Endpunkt erreicht. Also Musik, die eben keine Narration mehr hatte, keine Texte, nur noch Rhythmus war, also auf die man nur noch körperlich reagieren konnte. Das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert, das wurde immer größer. Und jetzt sind es ja auch eine Art Songs. Also das sind diese doch sehr trockenen, geraden Beats irgendwie und darüber dann Stimmen, zum Teil sehr bekannte Stimmen, die irgendwelche Geschichten erzählen und ja, dann letztlich auch nicht wieder so weit weg von Paul Kalkbrenner oder anderen Leuten, die Westwärme mittlerweile überholt haben.
Ja, ich finde, es hat an den besten Stellen, also der Song hier mit Iggy Pop gefällt mir auch nicht so, muss ich sagen. Also da fehlt so ein bisschen die Binnenspannung, also das plätschert so aus. Aber wenn vielleicht nachher noch Richard Butler hören, das ist ein Stück, das mir besser gefällt. Also es gibt ein paar Momente, wo das ganz gut funktioniert. Also das hat ja so einen gewissen elegischen Grundton. Also es ist nicht wirklich Chill-Out-Musik, sondern also auch nicht so After-Hour-Musik, sondern es klingt eher wie so ein Hangover, ne? Also irgendwie fühlt man sich nicht so richtig gut dabei irgendwie. Also es klingt eher so wie nach man wacht halt am nächsten Morgen auf und weiß nicht genau, wo man ist, soll man nochmal zurückgehen in den Club irgendwie oder lieber zu Hause bleiben. Also die Stimmung finde ich so ganz interessant, aber man möchte eigentlich nicht Teil dieses Films sein. Also ich höre mir das so an, aber ich möchte jetzt irgendwie, man hat da irgendwie keinen, das war ja bei Techno immer anders, man wollte ja immer Teil dieser Musik sein oder Teil der Menge, die sich dazu bewegt. Und hier ist man eigentlich ganz froh, wenn da irgendwelche alten Leute für einen dann irgendwie ihre Kopfschmerzen so ausagieren.
Das Interessante ist, er hat ja viel Presse gehabt, Berliner Zeitung war die eine Geschichte, es gab eine Riesengeschichte im Spiegel, die sich aber sehr fokussierte auf die Liegenschaften von Westbam, der sich ja offensichtlich sehr erfolgreich als Immobilien, Händler, High, was auch immer, betätigt hat. Das ist da akribisch nachzulesen. Man kann auch lesen, dass er ein harter Arbeiter ist, der nicht mehr arbeiten müsste, aber dann eben doch noch sich nach Polen fahren lässt, wo ja laut dem Kollegen Tobias Rapp die wahre Elektrorevolte gerade abgeht in riesigen Clubs mit fantastischen Anlagen. Dagegen soll das Berghain ein Witz sein, was sowas angeht. Da feiert man das dann irgendwie wieder, entdeckt das neu oder zum ersten Mal oder wie auch immer. Also er muss es nicht mehr machen, er macht es aber, harter Arbeiter, mal den Zusammenbruch gehabt natürlich, wie ja einige in dieser Szene auch. Der berühmte Herr Lahmann, der offensichtlich im Büro des Westbam so ein bisschen Gnadenbrot sich noch verdienen kann. Das alles muss man da so ein bisschen mitdenken. Insofern ist das natürlich schon ein Move, hier mal hinzugehen und mit dem, was man mal gelernt hat, versuchen Songs zu machen. Aber ich finde eben, dass er das nicht so richtig kann, also beziehungsweise seine Assistenten, die das für ihn in den Computer schieben. Wir haben ja eine interessante Reihe von elektronischen Platten in letzter Zeit gehabt, die in diese Richtung gehen. Also Paul Kalkbrenner, Fritz Kalkbrenner, eigentlich für mich noch gelungener, DJ Kotze müssen wir dann nennen. Metabo-Mann hatten wir ja gehabt, hochinteressante Geschichte aus Jena. Jetzt er. Und da finde ich, dass die anderen Kollegen das weitaus geschmeidiger hinkriegen. Vielleicht auch, weil sie eben nicht so technoid sind, sondern vielleicht mehr vom House auch kommen, von der Soul-Musik oder wie auch immer. Aber da auf jeden Fall mehr für mich Gespür für den Song ist. Ja, ich finde diese Songs einfach nicht gelungen.
Ja, die Songs sind nicht wirklich gelungen, aber vor allem sind auch die Beats so langweilig. Also ich meine, das Genre, das hier offensichtlich probiert wird, ist ja die Techno-Ballade. Und für eine Balladenstruktur müsste dann, finde ich, auch ein bisschen mehr beim Programmieren passieren, als einfach nur diese stumpf dahin klackernden Rhythmen einfach irgendwie ein paar Metren langsamer zu spielen, oder? Also es passiert einfach zu wenig und die Stimmen lassen sich davon so ergreifen. And I'm trying to make your heart beat like bass.
Kick It Like Sensi, Westbam hier mit der Stimme von Lil Wayne. Und da hat er auch in der knallhart recherchierten Geschichte der Berliner Zeitung zugegeben, natürlich trifft man sich da nicht zum Kaffee mit solchen Leuten, sondern man kann froh sein, wenn dann irgendwie mal so ein paar Bits und Pieces per E-Mail im Rechner landen. Und er meinte auch, also wahrscheinlich hat er das so zwischen Tür und Angel mal eben ins Mikro gesprochen, diesen Text. Aber das sei nun mal seine Westbams Aufgabe, solche Sachen dann auseinanderzuschneiden und neu zu sortieren, in neuen Kontext zu bringen. Ja, mag sein. Hier funktioniert das sogar, finde ich, einigermaßen mit dieser total zugedröhnten Marihuana-Stimme von Lil Wayne. Aber die ganz große Kunst ist es dennoch nicht.
ja, ich finde, wenn schon runterpitchen, dann richtig. Also man hätte sich ganz gut so, also dazu jetzt so einen guten alten Südstaaten Chopped and Screwed Hip-Hop irgendwie so verlangsamt, Codein-Rap vorstellen können. Aber das ist, ich meine, das ist hier einfach, wie Christian eben, wenn die Musik lieb sagt, das ist einfach nur so ein verlangsamtes Love-Parade-Stück, ne? Also mit so ähnlichen Effekten, aber halt nur auf zwei Drittel Geschwindigkeit. Und das plätschert dann so vor sich hin.
Ja, ich finde auch, das ist jetzt kein großer Wurf. Andererseits habe ich dann auch so gesagt, Mensch, wenn er mit dieser Grundstimmung 30 Jahre Aufliegerei feiert, ich fand das dann irgendwie auch, das fand ich irgendwie auch wieder ganz gut. Also ich fand auch dieses Bild von der Chill-Out-Zone, die aber eben nicht so eine lässige Stimmung oder so eine, da klingt nicht so richtig was angenehm aus. Das fand ich ganz gut, was du entworfen hast. Das ging mir nämlich auch so. Also ich habe mir auch so, das sind so nach 30 Jahren Auflegen, sitzt er da und es ist aber dann auch nicht so mit dicken Hosen, sondern eher
dicken doch, Kopf.
Ja, mit einem dicken Kopf. Und ich fand das so als ich habe das als auch so eine irgendwie ehrliche Grundstimmung empfunden. Das gefällt mir an dem Album ganz gut. Die Songs, ja, sind dann tatsächlich sehr zusammengeklebt am Ende, finde ich auch. Aber, also er lässt schon so ein bisschen was blicken, finde ich. Und ich finde, er lässt auch blicken, dass seine Zeit wirklich vorbei ist. Und das fand ich irgendwie auch, finde ich ganz okay, so als Statement zu sagen. Also eigentlich zeigt er hier so, ey, meine Zeit ist eigentlich vorbei. Es sind nicht mehr, ich schreibe hier nicht nochmal irgendwie eine Anthem für Mayday oder die Love Parade, die es nicht mehr gibt.
Ich finde ganz schön, dass man einigen Stimmen wieder begegnet. Also eben Richard Butler von den Psychedelic Furs oder Hugh Cornwell von den Stranglers, die hat man ja auch eigentlich Jahre oder Jahrzehnte lang nicht mehr gehört mit neuen Sachen, oder es ist irgendwie unterhalb des Radars sozusagen, was die mittlerweile produzieren. Aber natürlich hat das so was Schematisches auch. Also das sind einfach, weiß nicht, wie viel, 14 Tracks oder so, immer diese Beats, so ein Gerüst aus Beats und dann eben mehr oder weniger prominenter Name dann dazugeholt. Auf Dauer dann doch ein bisschen öde.
Ja, You Need the Drugs mit Richard Butler, das ist dann absolut kohärent von US-Bam gedacht. Und das ist übrigens der Beginn auch seines Albums Götterstraße, das hier so beurteilt wurde.
Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
Ja, können froh sein, dass hier heute nicht Techno-Experte Martin Böttcher am Tisch saß. Ich glaube, dann Köpfe gerollt.
Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
Eine haben wir noch, und die kam von einer Band, die lustige Idee hatte, sich von drei Ausrufezeichen vertreten zu lassen. Und ihre neue Platte trägt diese drei Ausrufezeichen auch in der Mitte des Namens Thriller. Da ist dann das I und die zwei L mit jeweils Ausrufezeichen geschrieben. Es hieß mal, wahlweise könnte man da alle möglichen einsilbigen Abkürzungen für reinnehmen, wie Bum, Bum, Bum oder wie auch immer. Man hat sich aber inzwischen auf Chick, Chick, Chick geeinigt. 1996 sind die angetreten, damals fast geschlossen in Sacramento lebend. Jetzt nicht unbedingt einer der Musikhauptstädte Kaliforniens. Eine Riesenband, teilweise bis zu 8 Leuten waren da aktiv. Mittlerweile sind es 5 bis 6 Musiker auf der Bühne, immer noch mal erweitert um einige Mitspieler. Inzwischen dann auch nach New York gewandert, waren dann Teil dieser Williamsburg-Szene für eine Weile und dementsprechend auch gefeiert, weil alles, was von da kam, musste man ja erstmal mit großen Ohren und großen Augen gutieren. Inzwischen aber sind sie über die ganzen USA verteilt, tatsächlich also von New York, Pittsburgh, Sacramento wieder. Und das mag auch zu hören sein auf dieser 5. Platte, Thriller, wie gesagt, von Chick, 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 die, und da bin ich mir eben nicht sicher, entweder so richtig tolle weiße Weißbrot-Funk-Disco-Musik machen oder eben vielleicht doch auch nur die ewigen Wiedergänger von David Byrne und seinen Talking Heads in der Ausgabe von 1983 sind. Diese Musik, das ist richtig klasse gemachter Disco-Funk, hatte früher ein paar mehr Ecken und Kanten. Es gab mal eine Platte, Strange Weather, Isn't It? Ich glaube, es war die vorletzte, die dann auch in Berlin entstanden ist. Da waren sie tatsächlich hipstermäßig relativ weit vorne. Erst Williamsburg-Hipster, dann eine der frühen internationalen Bands, die hier eine Weile gelebt und aufgenommen haben in der Stadt. Jetzt ein Album, das weitaus glatter ist als die Vorgängergeschichten. Vielleicht auch, weil das Album eventuell etwas hastiger aufgenommen werden musste als die Vorgänger, weil man eben erstmal zusammenkommen muss, dann auch nicht mehr viel Zeit hat, was zu arbeiten und überhaupt. Ich finde, das alles läuft richtig gut rein irgendwie, aber mich beschleicht dann so der Verdacht, dass man sich irgendwann mal dafür schämt, dass man das mal gut gefunden hat. Aber was soll ich viel reden? Hier ist ein erster Song. Chick, Chick, Chick und Even When the Water's Cold aus ihrer neuen Platte Thriller.
Tja. Das ist immer so ein bisschen das Problem von Funk, dass es so eine Endlosstruktur hat. Also das wurde jetzt so abgeschnitten, aber es hätte ja jetzt noch 5 Minuten so weitergehen können. Das hat einfach diesen ja, irgendwie auch tollen Bass-Schlagzeug-Rhythmus und aber es nicht zwingend, dass es irgendwann enden muss oder das es hat nicht richtig diese Songstruktur und die Stimme des Sängers ist leider auch nicht sehr markant.
Man könnte jetzt auch böse sein, Christian, sagen, es müsste nicht mal anfangen.
Aber das wäre dann ganz radikal.
Es ist so ein bisschen dünn, ne? Aber ich bin gar nicht sicher, ob ich das nicht für einen Fortschritt halten soll. Ich erinnere mich, ich habe die einmal gesehen hier im Festsaal. Das war, glaube ich, gerade die Phase, von der du eben gesprochen hast, als sie hier in Berlin dieses Album aufgenommen haben. Und ich war wirklich damals erschüttert, 2008 war das, glaube ich, über diesen Macho-Schwanzrock-Auftritt von denen. Also ich habe lange in so einem Clubkonzert keinen Sänger gesehen, gerade so aus diesem im weitesten Sinne Post-Punk-Revival oder Post-Punk-Disco-Revival, so aus dem Williamsburg-Kontext, der wirklich so unangenehm Mick Jagger, dicke Eierhaft irgendwie so versuchte, so einen weißen Rockboy da zu imitieren. Also ganz, ganz unangenehm. Und das immerhin finde ich hier doch deutlich gemildert. Also es klingt ja jetzt eher wieder wie so, als das mal alles mal anfing, so 2002 oder so The Rapture, wo man dann irgendwie so Funk-Disco-Strukturen nochmal versuchte, an so einen weißen Jungs-Indie-Rock Traditionskontext irgendwie anzuschließen. So, also so Besinnung zurück finde ich erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite fehlt so ein bisschen jetzt hier wiederum so das Volumen, finde ich. Also mich springt das nicht genug an, wie es bei Funk eigentlich sollte, oder?
Ja, ich finde auch, dass, also gerade wenn man dann im Vergleich so ein Album wie das von Rudimental hört, was natürlich jetzt auch aus anderen Bausteinen zusammengesetzt ist, aber ja auch irgendwie auf den Dancefloor ziehen soll, dann finde ich, hat das hier relativ wenig Spannkraft so über das Album, über zumindest die ganze Länge. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Also mir ging es ein bisschen ähnlich, dass ich dachte so, ja, es ist eigentlich eine Band, die ich auch so eigentlich grundsympathisch finde, auch mit dem, was sie da machen. Und ich aber irgendwie, zum Beispiel Strange Weather, Isn't It, fand ich, war irgendwie viel mehr los. Das hatte viel mehr Dynamik. Und hier, es ist auch so ein bisschen, als würden sie an etwas festhalten, was vielleicht auch so ein bisschen mit The Rapture und anderen Bands, ich meine, LCD Sound System haben vielleicht auch nicht ohne Grund irgendwann den Laden dicht gemacht. Also vielleicht ist dieses, was du als Post-Punk-Revival beschrieben hast, auch einfach so ein bisschen totgelaufen. Und so fühlen die sich hier für mich auch an.
Chick, Chick, Chick und Get That Rhythm Right aus ihrer Platte Thriller. Und auf der fabelhaften Facebook-Seite Andreas Müller Soundcheck hatte ich heute Nachmittag schon gefragt, oder war es gestern, ist diese Platte ein Thriller oder nicht? Die Antwort würde hier gegeben. Und ich habe eben schon gesagt, also die Band ist nicht mehr irgendwie geografisch auch nur annähernd zusammen. Die sind über viele tausend Meilen getrennt voneinander, kommen dann zusammen, um das aufzunehmen. Und ich meine, das hier auch zu hören. Also die anderen Platten hatten dann doch eine gewisse Dichte, eine gewisse Ideenfülle auch, also wo der pluckernde Funk immer mal wieder gestört wurde durch seine eine oder andere interessante Idee. Es klang für mich auch damals urbaner irgendwie, im Sinne von ja wirklich auch näher dran an so manchen Geschichten. Also ich habe hier das Gefühl, dass sie eigentlich ja, vielleicht sowas wie eine Vertragserfüllung noch machen müssen. Die sind halt, haben einen Deal mit Warp Records. Das ist nicht das Schlechteste, was jedenfalls das Hintergrundding bei Warp angeht. Das ist ein sehr kredibles Label etc. Aber das ist ja nicht so eine Labor of Love, habe ich das Gefühl. Das ist gut gemacht, die können das, aber ja.
Aber ich habe eben gerade schon mal noch beim Hören noch mal angestrengt nachgedacht, ohne Ergebnis. Mir fällt keine andere Band, sagen wir so, aus dieser heißen Phase, so um 2002, Williamsburg, wie auch immer, ein, die heute noch eine Bedeutung hätte in dem Sinne, dass da noch irgendwas sich erneuert, oder? Also, oder stehe ich nur gerade am Schlauch? LCD Sound System gibt es nicht mehr. National machen jetzt so eine Art Tindersticks-Musik für erwachsene Indie-Kids.
Na, wenn man Grizzly Bear dazu zählen wollte, hätte man tatsächlich eine Band, die von da kommt und immer besser wurde, wie ich finde.
Okay.
Also ein bisschen zur Meisterschaft auf ihrem letzten Album. Aber ist ja klar, da haben viele kleine Feuerchen kurz gebrannt und haben kurz gelodert und wir müssen dann alle nochmal sehr genau gucken, wo wir dann diese ganzen Promo-Exemplare irgendwo hingestapelt haben von all den vielen Bands.
Ja, ist eine lange Zeit. Die wurden, glaube ich, 96 gegründet, also vor 17 Jahren. Und ja, dann ist man irgendwann nicht mehr richtig hip oder also zumal sie sich ja auch nicht wesentlich entwickelt haben. Ne? Also es ist auch schwierig, sich da irgendwie rauszuentwickeln. Was sollten sie jetzt machen? Free Jazz vielleicht, oder?
Ja, warum nicht? Saxophon war schon.
Naja, es gab halt eine interessante Situation. Also das letzte Album vor 3 Jahren, da gab es dann diese Geschichten wie Foals, Vampire Weekend, wo weiße Jungs hibbelige Tanzmusik machten, also mit schwerem afrikanischen Einschlag. Diese Grenze zum Math Rock oder wie man das nennen wollte. Bei den Foals ist ja gar nichts mehr davon übrig geblieben. Vampire Weekend werden wir demnächst überprüfen können, da kommt eine neue Platte. Und da war das natürlich, also gerade dieses Berliner Album, glaube ich, da waren sie in so einer historischen Situation genau richtig und haben dann einfach weitergemacht und 3 Jahre später ist die Welt aber eine völlig andere und ja, ich glaube, so richtig wichtig ist es nicht.
Ach, die Dinge verändern sich immer so schnell, ne?
Tja, nur wir nicht. Chick, Chick, Chick und Careful aus ihrem neuen Album Thriller. Ein ziemlicher Höhepunkt auf dieser Platte, die aber dennoch nur diese Wertung bekommt.
Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete.
Die Niete zog Christian Schröder. Vielen Dank fürs Kommen. Jens Balzer, Dankeschön.
Schönen Dank.
Sten, vielen Dank.
Gerne.
Die Sendung lag in den sensiblen Technikerhänden von Germa Redlich. Dankeschön. Es geht hier gleich weiter mit den Nachrichten und Anschluss daran Lost in Music mit Jürgen König. Viel traurige Musik. Eine sehr beliebte Sendung übrigens, vielleicht wegen der vielen traurigen Musiken. Und bis zu den Nachrichten gibt es noch was aus dem neuen Veils-Album, das heißt Time Stays, We Go. Toll, passt eigentlich jetzt zur Situation. Und nächste Woche CD der Woche auf Radio 1, hier schon mal ein Eindruck, Train with No Name. Mein Name ist Andreas Müller, macht es gut, bis dann, bye bye.
Soundcheck, das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.